Erntedank. Gott hat sein Volk drei Erntedankfeste gegeben, nicht nur eines pro Jahr. So wichtig war ihm das. Wir haben schon gehört, wie wichtig das Danken ist. Anscheinend waren die Israeliten noch vergesslicher als wir, ich weiß nicht. Auf jeden Fall war das Gott sehr wichtig. Und wir haben eben im Alten Testament drei solche Erntedankfeste, das sind jeweils Wallfahrtsfeste. Das heißt, Gott hat gesagt, alle männlichen Personen ab 20 Jahren müssen zu diesem Fest nach Jerusalem kommen, von allen Gebieten von Israel nach Jerusalem hinaufziehen, dreimal im Jahr und dann dort feiern. Das war eben einmal das Passafest, dann das Wochenfest und dann eben das Laubhüttenfest, von dem wir schon gehört haben. Und alles steht unter diesem Zeichen von Dank und von Freude, wie wir es auch schon sehr gut gehört haben. Und wir wissen ja, Jesus hat ja gesagt, seinen beiden Jüngern und auch den anderen, alles, was im Alten Testament ist, das deutet eigentlich auf ihn hin. Er hat in jedem Buch vom Alten Testament hat er ihnen aufgezeigt, was es mit ihm zu tun hat. Und so ist es selbstverständlich, dass auch diese drei Feste mit Jesus zu tun haben. Jesus ist ja die Erfüllung, das Ja und das Amen zu allen Verheißungen, die eben auch im Alten Testament ausgesprochen werden. Und unter diesem Gesichtspunkt können wir auch eben diese Wallfahrtsfeste, diese Erntedankfeste anschauen. Fangen wir an mit dem ersten. Moment, das hier. Das Passafest. Passa, das heißt vorüberziehen eigentlich. Das ist ein hebräisches Wort. Und wir lesen im 3. Mose 23, wir haben früher auch schon von dem Kapitel gelesen. Ich lese jetzt das, was zum Passafest steht. Das Passafest begeht ihr zu Ehren des Herrn am 14. Tag des ersten Monats nach Sonnenuntergang. Am darauf folgenden Tag beginnt zu Ehren des Herrn das Fest der ungesäuerten Brote. Es dauert 7 Tage lang, also auch wieder die 7 Tage. Während der ganzen Festwoche dürft ihr nur solches Brot essen, das ohne Sauerteig zubereitet ist. Weiter ließ der Herr den Leuten von Israel durch Moses sagen, wenn ihr in dem Land, das der Herr euch geben wird, die Gerste erntet, dann sollt ihr die erste Garbe davon dem Priester übergeben, also Garbe, das erste Bündel davon. Am Tag nach dem Sabbat übereignet der Priester sie symbolisch dem Herrn. Dann wird der Herr sie als Opfergabe annehmen und euch sein Wohlwollen zuwenden. Also die erste, es war das erste, was an Getreide kam im Frühling. Und davon die erste Gabe sollte man Gott bringen. Bevor man das nicht gemacht hat, durften sie kein Brot essen von diesem neuen Getreide. Altes Getreide schon, aber von dem neuen durften sie dann noch nicht essen. Und wie wir hier sehen eben, ist es genau festgelegt, an welchem Tag das eben ist. Also am 14. Tag des ersten Monats und dann am nächsten Tag wird es dann dargebracht, dieses Erntedankfest. Als Opfergabe. Und damit kommt schon zum Ausdruck, was wir Gott geben, ist wie ein Opfer. Etwas, was wir Gott geben. Es gehört ihm. Es gehört nicht mehr mir, es gehört ihm. Und er wird mir dann sein Wohlwollen weitergeben oder geben. Das nächste, irgendwie geht das hier nicht so ganz. Oder muss ich hier? Moment. Sprüche 3, 9 und 10 steht, ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages. Dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und Most und von Most fließen über deine Keltern. Hier heißt es, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Es ist also eine Ehre, die ich Gott gebe. Eben weil er der Geber der guten Gabe ist. Ich sage ihm damit, ich wiederhole mich, wir haben es vorhin schon gehört, es ist nicht meines, was ich hier habe, sondern eigentlich kommt es von dir. Ich gebe dir die Ehre dafür, dass du uns das gegeben hast. Alles, was mir gehört, jetzt, was ich meinen Besitz nehme, man sagt schön, das ist mein Eigentum, aber eigentlich gehört es nicht mir, sondern eigentlich gehört es Gott. Und wenn ich ihm das ausdrücke, im Wort, aber auch mit der Tat, dann ehre ich ihn. Und dann füllen sich wieder meine Speicher mit Vorrat. Gott lässt sich nichts einfach so schenken. Wenn ich ihm was schenke, dann beschenkt er mich reichlich zurück. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir das uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und Psalm 50, 23 wird es nochmal ausgedrückt: Wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mein Opfer, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Da zeigt Gott sogar noch mehr auf. Also einmal, man ehrt ihn. Und dann eben, wie er mich dann segnet, ist, dass er mir den Weg zeigt, wie ich gerettet werde. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Also mein Opfer ist wie ein Türöffner, dass ich Gottes Segen noch mehr empfangen kann, dass er mir seine Heilstaten zukommen lässt. Psalm 50, 23. Denn wichtig ist, dass es immer gesagt wird, es ist das Erstling, was du mir geben musst. Also nicht, dass Änderung, wenn du mal so 10 Tage geerntet hast, dass du mir dann mal was bringst, sondern das Erste. Und das Erste ist in der Bibel immer wieder das Wichtigste, das Stärkste. Die Erstgeburt hat den meisten Segen. Der erstgeborene Sohn bekommt 2/3 vom Erbe. Alle anderen müssen sich das restliche Drittel teilen. Aber der Erstgeborene ist einfach der Wichtigste, der Stärkste. Das heißt, da liegt der meiste Segen drauf. Und bei dem Opfer von Kain und Abel, da sehen wir das auch. Kain hat ein Opfer gebracht von den Ackerfrüchten und Abel hat auch ein Opfer gebracht. Gott hat das Opfer von Kain nicht angenommen, das von Abel hat er angenommen. Warum? Es steht deutlich da, der Abel hat ihm die Erstlingsfrucht gegeben. Das hat Gott geehrt. Wenn ich ihm irgendwas gebe, das ehrt nicht, aber das Wichtigste, das Wertvollste, das Stärkste, das soll ich Gott geben. Und dieses Opfer hat Gott wohlgefallen. Und im Römer 11, 16 schreibt der Paulus, wenn nach der Ernte das erste Brot Gott geweiht worden ist, ist ihm damit alles Brot geweiht, das noch vom Korn diese Ernte gebacken wird. Also das erste Brot, diese Gabe, mit dieser Gabe vom Ersten drücke ich Gott aus, ich kann dir jetzt nur das geben, aber im Grunde genommen müsste ich dir alles geben. Alles gehört dir. Alles, was ich hier dir darbringe, ist heilig. Und alles danach ist auch heilig. Alles, was aus diesem, noch diesem Korn nachfolgt, aus dieser Ernte nachfolgt, alles andere gehört auch dir. Und diese Einstellung, dieses Verständnis, ich glaube, das müssen wir uns immer mehr zu eigen machen. Dass wir eben wirklich wissen, alles, was Gott mir gegeben hat, ist im Grunde genommen nur eine Leihgabe. Ich bin verantwortlich, wie ich damit umgehe, Gott gegenüber. Es ist eigentlich heilig, es ist eigentlich sein Eigentum. Und er fragt mich danach, was hast du mit dem gemacht, was ich dir gegeben habe? Wie bist du damit umgegangen? Wie hast du damit gehaushaltet? Und eben, ich habe vorhin gesagt, alles, was wir im Alten Testament lesen, findet in Jesus seine Erfüllung. Und Matthäus 28 steht es, aber nach dem Sabbat, eben nach diesem Passa-Sabbat, in der Morgendämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Aber das Grab war leer. Er war auferstanden. Das ist eben derselbe Tag, wo diese Erstlingsfrucht dargebracht wird. An diesem Tag ist auch Jesus auferstanden. Also man kann sagen, dieses Fest und diese Erstlingsfrucht hat in Jesus seine Erfüllung in seinem Sterben und Auferstehung. Und so heißt es auch. Moment, ich komme hier leider nicht so ganz durch. Ja. Kolosser 1, 15 weiter lesen wird. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, König und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Also er ist der Ursprung von der ersten Schöpfung. Alles ist durch ihn geworden. Das ganze Universum ist durch Jesus geworden. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Also Jesus, der Schöpfer, der Ursprung vom Alten, von der ersten Schöpfung, aber auch von der neuen, dadurch, dass er eben gestorben ist und wieder auferstanden ist. Das ist also die Erfüllung von Passa, diesem ursprünglichen alttestamentlichen Passa in Jesus Christus. Und auch im 1. Korinther 15 ist das ganze Kapitel über die Auferstehung. Auch da schreibt eben der Paulus, dass in Christus alle wieder zum Leben gebracht werden, die ihm gehören. Also er ist der Erstling und alle, die ihm gehören, die werden ihm nachfolgen in dieser Auferstehung. Und so haben wir mit ihm eben auch das ewige Leben. Aber nicht nur das, sondern, ich tue mir erst schwer mit diesen Dingen hier, Entschuldigung. Ja, okay, stimmt doch. Römer 8, 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also das Erstgeborene von Jesus Christus bedeutet, dass wir eben auch gleich werden wie er. Also nicht nur, dass wir das ewige Leben haben, sondern sogar, dass wir in diese gleiche Herrlichkeit hineingeführt werden, die er hat. Das alles steckt in diesem Erstgeborenen mit drin, weil wir eben als seine Nachfolger ihm auch darin nachfolgen, dass wir eben werden wie er. Und darum ist für mich so dieses erste Erntedankfest, wo eben, wie gesagt, alle Männer hinziehen mussten, ist in ganz besonderer Weise eben einmal Ehre und Dank. Gott versorgt uns mit allem Lebensnotwendigen, das ist auch klar, aber Jesus und Sterben, auch dafür gehört ihm eben alle Ehre und aller Dank. Denn wenn Jesus nicht gestorben wäre, dann wäre er auch nicht wieder auferweckt worden. Dann wäre das Weizenkorn, hätte eben keine Frucht gebracht. Dann wären wir als Frucht auch nicht da, wenn Jesus nicht hätte sich umbringen lassen. Wenn er nicht alle Schuld auf sich genommen hätte, dann wäre da keine Frucht entstanden. Und wir sind jetzt diese Frucht eben, die aus daraus entstanden ist. Jesus ist eben der Ursprung, der Erste der neuen Schöpfung. Auch dafür können wir wirklich danken und ehren. Und dass wir eben zum ewigen Leben mit ihm auferstehen dürfen und dass wir in der Ewigkeit sogar seine Herrlichkeit annehmen werden. Und was eben das Opfer angeht, wir sollen ja was bringen, heißt es ja auch, wie wir vorhin gelesen haben, alle Ernte sollen wir Gott weihen. Also alles, was wir bekommen, sollen wir ihm weihen, ihm übergeben, das Heiligen für ihn. Und das ist eben eine Herausforderung, die jeden Tag wieder Neues für uns, für mich zumindest. Und ich glaube, es ist wirklich ein Weg, den wir da gehen müssen, dass wir immer, wenn wir an etwas hängen, dass wir dann einfach merken oder uns klar machen, es ist mir nur verliehen. Im Grunde genommen habe ich kein Anrecht darauf. Alles, was mir lieb und wert ist, Gott schenkt es mir, aber ich muss eigentlich jederzeit bereit sein, auch das wieder loszulassen. Sei es materielle Dinge, sei es Menschen, sei es mein eigenes Leben. Ich soll euch immer wieder bereit sein, Gott das zu geben. Das ist eben mein Opfer bei dieser Ernte. Und eben, ich finde es unheimlich interessant, dass Gott das ja wusste schon im Voraus, was geschieht an Passa, eben zu Jesu Zeiten. Aber er hat damals schon festgelegt, alle männlichen Personen von ganz Israel müssen an diesem Tag hinaufziehen nach Jerusalem. Und ich glaube schon, dass er eben schon einen Blick hatte, all diese Menschen, all diese Männer, die sollen auch mitkriegen, wie Jesus stirbt und wieder aufersteht. Es ist nicht an irgendeinem Tag geschehen, sondern als wirklich alle männlichen Wesen ab 20 Jahren in Jerusalem versammelt waren. Da ist es geschehen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Also es haben wirklich durch die Männer alle Familien da auch mitbekommen. Die sind dann nachher wieder nach Hause gegangen. Und da konnten sie das erzählen. Es ist ja sicher kein Zufall, dass Jesus an diesem Tag eben gestorben und auferstanden ist. Und dass an diesem Tag eben alle Männer hinziehen mussten. Gott hat es in seiner Voraussicht schon so eingesetzt, dieses Fest. Das nächste Fest ist eben das Fest der Wochen oder Shavuot. Erntedank auch wieder. Und eben wir lesen der dritten Mose. Und ihr sollt für euch zählen von dem Tag nach dem Sabbat, von dem Tag, an dem ihr die Gabe fürs Schwingopfer dargebracht habt, also das, was wir gerade vorhin gehört haben. Es sollen 7 volle Wochen sein, also auch wieder die 7. Bis zum anderen Tag nach dem 7. Sabbat sollt ihr 50 Tage zählen. Dann sollt ihr dem Herrn ein neues Speisopfer darbringen. Aus euren Wohnungen sollt ihr Brot fürs Schwingopfer bringen. 2 von 2 Zehnteln Weizengrieß sollen es sein. Besäuert sollen sie gebacken sein, werden als Erstlinge für den Herrn. Also nach der Gerstenernte kommt dann die Weizenernte. Und auch die wieder soll Gott dargebracht werden. Auch das wieder als Zeichen, Gott, du hast mir das gegeben. Du bist derjenige, dem das gehört. Und eben auch da heißt es wieder, du sollst dich freuen vor deinem Gott. Diese Freude, die wird immer wieder ausgedrückt. Das ist wie ein Befehl. Du sollst dich vor dem Herrn, deinem Gott, freuen, du und dein Sohn und deine Tochter. Wir haben es gehört, aber auch hier sagt er das. Dein Sklave und deine Sklavin, der Levit, der in deinen Toren wohnt, und der Fremde, und die Weise und die Witwe. Alle sollen sich mit freuen. Also Opfer soll eigentlich nie etwas sein, was ich nur mit schwerem Herzen gebe, sondern es soll eine Freude sein. Gott liebt einen freudigen Geber. Wenn wir so kriegsgrämig opfern, dann lassen wir es besser gleich bleiben, weil das hat keinen Sinn. Aber wenn ich mir von Herzen etwas geben kann, dann wird es von Gott angesehen. Und ich kann es ihm von Herzen dann geben, wenn ich das verstanden habe, was eigentlich ein Opfer ist oder wem ich das opfere. Wenn ich verstanden habe, ich gebe nicht nur was, sondern ich gebe es dem, eben dem Geber, ich gebe es dem, der was Gutes draus macht. Er kann viel mehr draus machen, als ich selber draus machen könnte. Bei den Opfern war es immer so, dass sie was gebracht haben, auch wenn sie jetzt ein Rind geopfert haben, der Opfernde hat selber auch was davon bekommen. Und so, wenn ich jetzt selber in meinem Leben versuche, mit dem Geld, was ich habe, möglichst gut über die Runden zu kommen, möglichst viel draus zu machen, mit meinen eigenen Gedanken, dann kann ich schon ein Stück weit kommen. Aber es wird nie denselben Wert haben, wenn ich sage, Gott, ich gebe dir das Geld, zeig du mir jetzt, was ich damit mache, was möchtest du damit? Und er hat ja viel mehr Übersicht und er hat viel mehr Wissen, viel mehr Kraft. Wenn er das dann nimmt, dieses Geld, dann macht er was draus, was auch für mich wieder zum Segen ist. Und wenn ich das verstanden habe, dann kann ich ja freudig geben. Da brauche ich nicht zurückhaltend sein. Dann kann ich in die Mission geben, dann kann ich in die Gemeinde geben, dann kann ich Liebe an andere Menschen weitergeben, dann werde ich immer wissen, ich selber werde dafür gesegnet. Also es ist kein Weggeben für immer, sondern es ist eigentlich Weggeben und zurückbekommen. Und mehr zurückbekommen, als ich gebe. So, und das Interessante ist jetzt dabei, dass nach der rabbinischen Zählung, also von den Rabbinern, den Schriftgelehrten, wurde die Tora am Berg Sinai wurde am 50. Tag nach dem Auszug begeben. Also Gott kam ja da auf den Berg Sinai, auf Horeb, und der Mose ist dann hochgegangen und hat das Gesetz bekommen. Und die Juden feiern jetzt an diesem Fest der Wochen, Schavuot, sie feiern die Offenbarung der Tora und die Geburtsstunde des Gottesvolkes. Sie sagen, das ist der Zeitpunkt, wo Gott den Bund geschlossen hat mit seinem Volk. Das ist die Geburtsstunde des Volkes Israel, als Gottesvolk. Und da hat uns Gott die Weisung gegeben, die Tora. Und im Gottesdienst wird von daher eben gelesen, Kapitel 19 und 20 aus dem 2. Mose, wo die ganzen Vorbereitungen und dann die Tora gegeben wird, wie das beschrieben wird, wie das vor sich ging. Und 5. Mose 5 wird auch noch gelesen, in diesen Synagogen-Gottesdiensten heute noch. Mose rief ganz Israel herbei und sprach zu ihnen: Höre Israel, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die ich heute vor euren Ohren rede. Lernt sie und achtet darauf, sie zu tun. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Also es ist ein Bund mit dem Volk Israel. Und was mich noch erstaunt, an diesem Schavuot wird immer gelesen, Buch Ruth. Die Ruth, die war ja eine Heidin und sie ist in das Volk Gottes hineingekommen, wurde eingepfropft, würde der Paulus sagen. Sie wurde also Teilhaberin an diesem verheißungsvollen Volk und sie war dann schließlich sogar die Urgroßmutter vom König David. Und dieses Buch wird da gelesen. Es wird gesagt, es wird gelesen von Juden aus gesehen, weil es auch um die Ernte ging in dieser Geschichte und weil es eben der König David anscheinend in diesem selben Monat gestorben ist und weil es seine Urgroßmutter ist. Deswegen wird das Buch gelesen. Zwar habe ich es gelesen in einer rabbinischen Auslegung, aber ich glaube, dass da noch mehr dahinter ist. Weil die Ruth ist ja eben aus den Völkern. Und ich meine, dass da Gott schon eben in diesem Buch ausdrückt, nicht nur das Volk Israel ist das eigentliche erwählte Volk, sondern im Grunde genommen habe ich alle Nationen, alle Heiden im Blick. Deswegen ist die Ruth, diese Frau, eben da so ausführlich beschrieben, auch in der Bibel. Und wenn wir jetzt sehen, in der Apostelgeschichte 2, da sehen wir jetzt diese Entsprechung, Als der Tag des 50. eben das heißt Pentekoste, deswegen sagen wir Pfingsten, heißt übersetzt eigentlich der 50. erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen, eben die Apostel und die Jünger. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Da gibt es jetzt drei ganz interessante Parallelen. Gesetzgebung am Sinai geschah mit Donner und Feuer, Pfingsten mit Brausen und Feuer. Das ist eine Parallele. Bei der ersten Geburtsstunde starben etwa 3000 Menschen aus Ungehorsam. Sie hatten ja dann das Galb gemacht und 3000 Männer oder Israeliten wurden dann getötet, auch als Strafe dafür, dass sie sofort gleich nach dem Bundschluss schon diese Gotteslästerung begangen haben. Und an Pfingsten wurden etwa 3000 Menschen wiedergeboren. Also auch 3000, ist auch wieder eine Entsprechung. Und weiterhin, die Menschheit hat sich aus den 16 Nachkommen Noahs entwickelt. Also in der Bibel sind 16 Nachkommen von Noah mit Namen beschrieben, aus denen sich eben die Völker dann weiterentwickelt haben. Und wenn ihr das mal nachlest, im Pfingsten verstehen 16 Sprachen das Reden des Heiligen Geistes. 16 Sprachen sind aufgeführt, die alle diese Jünger verstanden haben. Das heißt, sie haben in anderen Sprachen gesprochen und jeder hat sie verstanden und da werden 16 Sprachen aufgeführt. Das ist sicher kein Zufall. 16 Völker, 16 Sprachen dann wieder. Von daher ist eben, kann man durchaus sagen, dass eben dieses alttestamentliche Shavuot, dass es seine Entsprechung nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich eben hat mit dem Pfingstfest, wie wir es kennen, dass da eben das neue Volk geboren wird. Das Volk aus den Nationen. Weil das ist ja die Geburtsstunde, sagen wir, der Gemeinde. Der Heilige Geist kommt und verbreitet sich überall hin. Der Apostel Paulus schreibt eben als Erklärung, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Eben also nicht nur über die, die ursprünglich zum Volk Israel gehören, sondern auch über alle anderen. Und so ist das eben wirklich die Geburtsstunde auch von dem Volk Gottes aus den Nationen. Also ursprünglich war es im Alten Testament am Sinai war das Geburtsstunde des Volkes Israel als Gottesvolk und jetzt in der Erfüllung haben wir dann eben die Geburtsstunde aus den Nationen. Und so können wir danken. Epheser 2, denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch einen und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Eben, ihr seid nicht mehr länger Fremde, also wir Nation, ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist eben an diesem Pfingstfest geschehen. Und der Heilige Geist ist eben der Geist, der uns in alle Wahrheit führt. Und er wird in uns sein, verspricht Jesus. Dass er also nicht nur an Pfingsten mal da war, sondern dass er jetzt in allen Gläubigen wohnt, Wohnung genommen hat. Und er erinnert uns an das, was Jesus uns gelehrt hat. Also insofern ist eine ganz neue Dimension vom Glaubensleben gekommen. Durch den Heiligen Geist, durch dieses Fest der Wochen, Shavuot. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir auch da wirklich Gott immer wieder dafür danken eben. Dass Jesus uns damit hineingenommen hat in diesen Bund. Ursprünglich waren wir eben Fremdlinge, ausgeschlossen vom Bund, aber mit Pfingsten sind wir damit hineingenommen worden. Und jetzt haben wir den Heiligen Geist, wenn wir wiedergeboren sind. Wir sind durch Geist und Wasser geboren, wiedergeboren. Und dann haben wir den in uns. Und dieses Erntedankfest, meine ich, ist wirklich Anlass auch dafür zu danken, dass wir den Heiligen Geist bekommen haben. Das Laubhüttenfest als drittes, brauche ich nicht mehr viel zu sagen, das haben wir schon gehört. Vielen Dank, Berti. Wichtig ist mir noch dabei, dass bevor das Laubhüttenfest gefeiert wurde, gab es 10 Tage der Umkehr, der Buße oder der Rückkehr zu Gott. Also 10 Tage hat sich das Volk Zeit genommen, um nochmal vor Gott zu treten. Wie ist mein Leben gelaufen im letzten Jahr? Was war nicht so gut, was war gut? Und am Yom Kippur, diesem Versöhnungstag, wurde das alles vor Gott gebracht, um Vergebung gebeten. Und durch die Opfer wurde der Vergebung dann auch ausgesprochen. Aber eben, das ist auch für uns, meine ich, immer wieder wichtig, dass wir uns diese Zeit nehmen, wenn wir zu Gott kommen, auch diese Zeit der Besinnung oder des Fragens: Gott, zeig mir, wie du meinen Weg siehst. Und dann aus diesem heraus können wir dann auch wieder neu zu Gott kommen. Interessant ist eben, dass dieses Laubhüttenfest hat noch keine neutestamentliche Erfüllung bis jetzt gehabt, wie die beiden anderen. Aber er wird gedeutet als eben als Vorbild für die große Ernte am Ende der Zeit. Wenn eben aus allen Nationen, aus die Vollzahl der Heiligen, der Nationen, wenn die alle eingegangen sind und ganz Israel wieder errettet sein wird, dann gibt es ein Riesenfest, ein Erntefest. Und das Laubhüttenfest ist wohl eben so eine Vorausschattung dafür. Und deswegen können wir dieses Fest auch feiern im Danken und Loben. Dank für diesen wunderbaren Plan, den Gott hat, um alles zur Vollendung zu führen. Dank in der Vorfreude, was da auf uns zukommt. Aber auch Opfer. Und Opfer ist für mich in dem Sinn, wie Jesus sagt, er hat zu den Jungen gesagt, er aber sprach zu ihnen: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeit aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Eben die Ernte, das Erntefest ist noch nicht erreicht und unser Teil ist jetzt, dass wir eben mit als Erntearbeiter in den Ring steigen. Gott beruft uns, dass wir dieses letzte Erntefest mit vorbereiten. Und da sind wir gefragt eben. Einmal gefragt, indem wir beten einfach. Gott, schicke bitte noch viel, viel, viel Arbeit in die Ernte. Bei uns, aber auch überall anders in der ganzen Welt braucht es Erntearbeiter, die bereit sind zu gehen zu den Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Das Zweite ist, sagt eben, wir sollen nicht nur beten, sondern wir sollen auch selber hingehen. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Also wir sind aufgerufen zu beten, aber wir sind auch aufgerufen, selber zu gehen. Hier in Naran, aber auch weiter hinaus bis in alle Enden der Erde. Das ist unser Opfer, meine ich, wie wir Gott dienen können, dass er dieses endzeitliche Erntefest wirklich dann zur Erfüllung kommt. Und drittens eben, Gott dienen mit allem, was wir sind und haben. Alles, was wir haben an Gaben, Zeit, Kraft, Geld. Römer 12, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Also wir haben gelesen, wenn wir zu Gott kommen, zu diesem Erntedank, man soll nicht mit leeren Händen erscheinen, aber eben, wir sollen nicht nur Materielles geben, sondern wir sollen uns selber geben. Mit allem, was er uns gegeben hat, materiell, seelisch, geistig, in unserem ganzen Leben, sollen wir uns ihm geben. Das soll unser Opfer sein, speziell am Erntedankfest, aber natürlich durchs ganze Jahr durch. Und so ist eben Erntedank wirklich im Grunde genommen ein Danken, ein Ehren und ein Opfern. Wir haben viel Grund zum Danken, wir haben viel Grund, Gott dafür zu ehren und wir haben eben Grund zu opfern, unser Leben ihm zu geben. Wenn wir in diesem Sinn auch diesen Erntedank feiern, als Dank, Ehrung und Hingabe, dann glaube ich, machen wir das so, wie Gott sich das vorgestellt hat. Ich möchte noch kurz beten. Herr Vater im Himmel, ich danke dir, dass du das so wunderbar eingerichtet hast, schon zur Vorgrundlegung der Welt, dass du das schon alles überlegt, mit den Festen, auch mit diesen Wallfahrtsfesten, Erntedankfesten. Herr, und wir dürfen jetzt einfach staunen darüber, wie du die ersten beide Feste schon erfüllt hast und wir dürfen uns freuen, dass du das dritte dann auch zu deiner Zeit erfüllst. Und Herr, du rufst uns auf, da mitzuwirken, dass dieses Fest geschehen kann, dass eben die Vollzahl der Nationen zu dir kommt, dass ganz Israel wieder sich zuwendet zu dir. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns, auch mir selber, zeigst, wie wir dich in rechter Weise ehren können über all dein wunderbaren Tun, dass unser Herz voller Dank ist dafür und dass wir dir auch das rechte Opfer bringen in unserem Leben. Amen.